So, der Drucker läuft hier. Guck mal, der halbe Kopf ist schon draußen, die Füße sind schon da. Das sieht. Warte, Moment. Robert, moin.
Na? Hi, Stefan. Na?
Komm rein.
Was machst du rein? Grad?
Du, ich drucke.
Ach, du hast einen 3D-Drucker?
Ich drucke dreidimensional und ich drucke heute das Lego-Pferd für meine Tochter. Das ist die Produktivitätsoffensive. Ich habe gelesen, wir müssen alle immer mehr schaffen, mehr Leistung in weniger Zeit. Und da greift man zum Ultima Ratio, das ist dann im Zweifel die ganze Lieferkette überspringen und selber das Lego-Pferd ausdrucken. Da bist du baff, oder?
Ja, da bin ich richtig baff. Wie viele Jobs hast du jetzt hier gerade ersetzt?
Ja, du lachst, ich meine, wenn man darüber nachdenkt, wahrscheinlich erschreckend viele, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Umgekehrt ist die Frage, gibt es eine Alternative zur maximalen Produktivitätssteigerung, ne? Wenn du die, ich sag mal, etwas panisch anmutenden Überschriften zum Thema demografische Entwicklung, Fachkräftemangel, wenn du das alles durchliest, musst ja nicht nur in die Cafés gehen und die sind irgendwie alle irgendwie händeringend Leute am Suchen, aber das ist ja überall, Sozialberufe, you name it, überall fehlen Fachkräfte. Und insofern ist die Frage, ist Produktivität nach vorne eigentlich irgendwie der neue Schlüssel zum Glück? Oder kommt da irgendwas auf uns zu, was Entspannung impliziert?
Ich meine, das ist ja eine spannende Frage, weil man könnte sich ja fragen, ja, wie schaffe ich denn in der gleichen Zeit viermal mehr, ohne dass ich einen Herzinfarkt kriege? Ne? Mhm. Also einfach bestehende Arbeitsweisen echt überdenken. Das Problem ist ja echt wirklich, man wird ja falsch sozialisiert. Ne? Ich komme ja irgendwie stark aus einem Agentur- und Beraterumfeld und da war immer, naja, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder wenn irgendwas zu viel war, ja, stell jemand zusätzlichen ein. Ne? Oder hol dir einen Freelancer oder frag die und die Agentur an und du bist dann automatisch schon im Trichter, das dann wieder so auszulagern, da wieder mehr Überbau zu schaffen, anstatt vielleicht einmal zu fragen, ja, aber vielleicht stimmt so der ganze Prozess, den wir da nicht haben. Das ist manchmal ganz witzig, weil ich habe ja mal bei unserem Videostudio, habe ich ja, als ich mal angefangen hatte, Videopodcast, habe ich, glaube 6 Stunden für eine Folge gebraucht, ne? Bis von zu überlegen, bis zum Skript, bis Aufnahmen, bis das mal gesessen hatte. Und irgendwann mal habe ich wirklich 1 bis 2 Monate mich super intensiv mit dem Prozess auseinandergesetzt. Wie kann man es eigentlich simpler machen? Weil der erste Impuls war, boah, dann brauche ich einen Freelancer für Schneiden, brauche ich einen Freelancer, der mir so kleine Banner macht. Und am Ende war dann der Prozess 5 Minuten, wo ich vorher bis zu 4 Stunden gebraucht hatte. Einfach weil durch Software, durch Videostation, durch verschiedenste Kameras, wo du praktisch eines in einem Rutsch aufnimmst, wo dann alles schon perfekt geschnitten ist und die Übergänge gemacht worden sind. Also sich die Mühe zu machen, mal ein Thema sich zu nehmen, hinzusetzen, den Prozess nochmal echt nicht in die gelernten Muster zu verfallen, sondern nochmal intensiv hinzusetzen und die nochmal zu überdenken. Das ist schon echt eine Kunst für sich.
Naja, ich muss lachen. Ich meine, das ist politisch nicht ganz korrekt. Dieses Chinese Principle, ne? Wir schmeißen irgendwie Leute. Also die Antwort auf Arbeit ist Leute. Das ist so, da sind, glaube ich, viele mit groß geworden. Ich musste, ist schon alt, das Ding, ne? Ein Interview mit Jeff Bezos muss man mal auf YouTube, kann man das mal suchen. Da erklärt er, dass er am Anfang selber irgendwie auf den Knien rutschend Pakete gepackt hat. Dann ist er mit seinem Kollegen auf den Knien da durchs Lager gerutscht und hatte dann den Einfall des Jahrhunderts und sagte zu seinem Mitarbeiter, auf den Knien kniend, ich weiß die Lösung, wir brauchen Knieschoner. Und da hat der Typ ihn wohl angeblich angeguckt und gesagt, nee, wir brauchen Packtische. Du sagst, boah, was für eine geniale Idee. Stimmt, wir brauchen Packtische. Aber das ist ja das Thema. Ne?
Gehört, finde ich auch gut.
Ja, aber das dahinter steckt ja viel Wahrheit. Ne? Man ist so in so einem Tunnel drin und man versucht im Zweifel irgendwie einen Hack auf das kleine Problem, was vor einem liegt, irgendwie zu finden. Aber eigentlich auf der Metaebene ist es ein ganz anderes. Ne? Und ich finde ja die physikalische Definition, die finde ich ja sehr, so, sehr, sehr sympathisch. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Ne? P gleich W geteilt durch T. Und wir haben ja jetzt das Problem, dass wir mehr Arbeit in der gleichen Zeit schaffen müssen. weil weniger Menschen da sind, weil weniger Hände da sind. So. Und das heißt, du musst natürlich jetzt an dem Thema Leistung, an dieser Metrik musst du schrauben. Und wie kann ich jetzt die Leistungsfähigkeit erhöhen, indem ich nämlich nicht mehr Leute irgendwie aufs Problem schmeiße, sondern indem ich meine Leistungsfähigkeit optimiere. So, und dann bist du bei Produktivitätsthemen, dann bist du natürlich bei der Frage, wie organisiere ich meine Arbeit, Prozesse, Automatisierung, Tools, Workflows, das sind dann die einzigen Themen, die noch übrig bleiben, die im Übrigen sowieso wirtschaftlich viel gesünder sind, ne? Wären die auch schon vor 30 Jahren gewesen, da hatte man nur im Zweifel noch nicht die Tools und Möglichkeiten, ne?
Aber das ist echt eine riesen mentale Hürde, da eben hinzugehen, weil das kurzfristige Zeitinvest, das tun die Leute zehnmal höher bewerten als diesen mittel- bis langfristige Zeitersparnis, die du dann halt irgendwie kriegst. Ne? Also ich hatte mal jemanden, Kollege von mir, der ist zu mir gegangen, so, er schafft die ganze Arbeit nicht mehr, braucht personelle Unterstützung und so weiter und so fort, das ist alles nicht mehr zu wuppen. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, dann organisiere ich dir eine Person, wir stellen jemanden ein. Dann haben wir die Person eingestellt, dann ist die ein, zwei Wochen später zu mir gekommen und sie hat nichts zu tun. Da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, wir haben ja dich eingestellt, weil wir so viel zu tun ist, habe ich ihn gefragt. Und dann meinte sie, ja, er hat keine Zeit, sie einzuarbeiten. Ich sage, okay, pass mal auf, hier stoppt mir das Gespräch. Wenn du mir sagst, du hast keine Zeit, jemanden einzuarbeiten, der dafür da ist, dass er die Person dir Zeit erspart, dann ist es ungefähr so schlau und so intelligent, wenn du mir sagst, du bist viel zu müde, um zu schlafen oder viel zu hungrig, um zu essen. Ne? Aber das war für den so ein Riesenangang, kurzfristig diese 10 Stunden, die es halt braucht, eine Person einzuarbeiten, weil er gehetzt ist, anstatt die Zeit dann zu sehen hinten raus, die diese Person einen abnehmen kann. Das ist ein riesen mentaler Blocker, den du echt mal durchbrechen musst überhaupt, damit du in dieses Raster reinkommen kannst. Und wenn du diese Hürde nicht nimmst, wenn du nicht bereit bist, über die zu springen, und auch wenn es sich echt wurmt und du denkst, oh, das 1000 Dinge möchte ich jetzt lieber, als da richtig reinzugehen, gucken, wo verliere ich meine Zeit und diese extra Meile zu gehen, damit ich hinten raus es leichter habe, das musst du erstmal echt hinbekommen.
Ja, man darf auch nicht alle über einen Kamm ziehen. Nicht jeder ist übrigens auch in der Lage, das zu reflektieren. Ne? Das muss man auch sagen. Es ist schon auch eine Reflexionsleistung, die man erbringen muss. Und einige sind auch schlicht froh, beschäftigt zu sein. Also wie oft sieht man Leute in den Firmen, die einfach super happy sind, ihren Stapel da abzuarbeiten. Wir haben repetitive Prozesse und Aufgaben. Was habe ich? Manuelle Listenfrickeleien gesehen, ne? Wo Teams an vielen Werktagen in der Woche mit nichts anderem beschäftigt sind, als letzten Endes automatisierungsfähige, aber nie automatisierte Prozesse, Listen, Reports, Dashboards, Flatfiles, Matching-Tabellen, was auch immer, immer manuell zu machen. Mhm. Und da stellt sich überhaupt keiner hin und sagt, ey, das können wir doch mal anders machen. Ne, die sind ja ein Stück weit dann froh, je nach Profil und je nach Individuum, auch froh, dass man diese Aufgabe hat. Und es ist schön berechenbar. Ne? Ich habe jeden Dienstag mache ich das und jeden Freitag mache ich jenes. Und du guckst da drauf und schlägst die Hände beim Kopf zusammen und sagst, what? An einem Wochenreporting, Management-Informationssystem, aber in wie viele Leute, was geht da an manueller Arbeit rein, damit irgendein PDF montagabends verschickt wird, was 3 Leute lesen, ne? So, und keiner versteht, im Zweifel.
Aber weißt du, wie man sowas Herr werden kann? Das Erste, was du machen musst, du musst echt Transparenz schaffen, wo die Zeit reinfließt. Da hatten wir mal war auch ein Beratungsprojekt, das ich geleitet hatte, und da kannte ich den Ansprechpartner total gut, ne? und das lief sehr freundschaftlich ab und mit dem konnte ich das machen und ich sagte, du, ich würde mal ganz gerne für dieses Projekt hart messen, für welche Themen die Leute ihre Zeit investieren. Ne? Also wer noch nicht im Dienstleistungsbereich gearbeitet hat, du musst ja jede Tätigkeit, die du machst, schreibst du auf. So, aber was du halt immer machst, du musst sagen, ich mache 1 Stunde Projektmanagement oder ich habe jetzt hier 1 Stunde Design gemacht oder was weiß ich. Ne? Aber du schreibst nicht auf, was war deine Tätigkeit im Konkreten. Und wir haben dann halt dann dieses Projekt getrackt. Also wie viel haben wir für Inhalte suchen gemessen? Wie viel Laufwerk? Wie viel für Folien bauen? Wie viel für XY? Ne? Also wirklich die Tätigkeit mal so ein bisschen sortiert. Und dann kam dann am Ende raus, dass nur 25% der Zeit wirklich in die eigentlichen Inhalte gegangen sind, also in die Idee, in die Ausprägung und so weiter. Und der ganze, die anderen 75%, das ist in Folien schrubben, irgendwo auf welchen Laufwerken rumgeistern, irgendwo wieder im Internet irgendwelche Inhalte suchen, im Laufwerk eine alte Präse suchen, weil da ist irgendwie ein, zwei Daten waren da drin, die können wir für dieses Projekt gebrauchen, lauter so Schrott. Und als ich dann mit unserem Ansprechpartner wieder zusammengekommen bin, habe ich gesagt, so, ey, ganz ehrlich, das ist mir jetzt gerade peinlich, was ich hier sagen muss. Aber pass mal auf, schau mal, so ist die Verteilung. Mhm. Und das ist echt super unangenehm. Aber er war auch Teil des Problems, weil er will ja auch die Präsentation haben. Er hat ja im selben Schema gemessen, weil er hat nämlich auf seiner Seite das ebenfalls getrackt und meinte so, bei mir kommt derselbe Scheiß raus. Also du bist eigentlich 25% deiner Zeit geht wirklich in die inhaltliche Arbeit und 75 ist dieser ganze Hack-Mack drumherum. Und wenn du das mal identifizierst, da fragst du dich ja schon langsam, was mache ich da eigentlich und wie kriege ich das gelöst? Ne? Aber du musst es transparent schaffen, bevor da überhaupt eine Sensibilität entsteht, da überhaupt was machen zu müssen. Und ich wette, mit dir in jeder Firma draußen ist das ähnlich.
Ja, ja, und das ist vor allen Dingen auf der granularen Ebene, die du beschreibst, habe das jetzt sichtbar gemacht, aber das ist natürlich auf den Ebenen darüber genauso. Ne? Also das ist auch auf
ich sag mal, gesamtbetrieblichen... Das hat mit Hierarchie nichts zu tun.
Nee, nee, genau.
Das ist das Gleiche, ne?
Aber kannst du dir vorstellen, wenn du da rauszoomst, was dann in so einer gesamten Firma nach dem gleichen Prinzip an Ressourcenverschwendung stattfindet und kein Leadership der Welt, keine Systemarchitektur der Welt scheint dafür irgendwie vorbereitet und aufgestellt, um sowas zu identifizieren. Ne? Insofern ist, glaube ich, an der Stelle kann nur der Appell Selbstreflexion sein, anfangen darüber nachzudenken, wie kriege ich, Stichwort, ne, Leistung ist Arbeit pro Zeit, wie kriege ich jetzt das Thema Produktivität, sprich Leistungs- also Outcome, wie kriege ich den letzten Endes optimiert mit möglichst noch weniger Ressource, als ich vielleicht heute habe. Denn weil die Ressource an sich ist letzten Endes idealerweise ja etwas, was nur dann, also die manuelle Ressource kommt nur dann rein, wenn es kein Automatismus, kein Tool, keine Plattform lösen kann. Ne? Also die Veredelung der Arbeit eines Systems, die Kreativität, das gute Briefing, keine Ahnung, die Abnahme von etwas, also da, wo wirklich Qualität durch Hirnschmalz entsteht, super, gerne Ressource rein. Aber im ganzen Handling, im Abarbeiten, im Wooling, im Sortieren, im Matchen, bitte nicht, ne? So. Aber du brauchst halt Leute, die das erkennen, die das reflektieren und dann auf die Agenda packen und sagen, so, dann lass uns mal eins nach dem anderen, nicht hier die große Weltrevolution lostreten, das fliegt sowieso nicht, sondern geh mal ein Ding an und guck mal, dass du das irgendwie mit Erfolgserlebnissen gekoppelt kriegst, dass die Leute sehen, oh geil, es bedroht nicht meinen Arbeitsplatz, wenn ich jetzt mein Reporting automatisiere. Es wird einfach nur besser, schneller und ich kann mich um sinnvollere Dinge kümmern. Ne?
Also der Weg, um das... Entschuldigung, was meinst du?
Nee, mach du.
Achso. Aber um das irgendwie hinzukriegen, also da, was ich gelernt habe, weil um da viel mehr Produktivität reinzukriegen, du musst echt gucken, was sind Tätigkeiten, die immer wieder stattfinden. Also bei uns war es so, wir hatten halt total oft Benchmark-Beispiele, ne? Weil wir müssen ja mal gucken, guck mal, die von denen haben uns inspirieren lassen, deswegen kam auf die und die Idee. Aber du müsstest ja eigentlich meinen, dass es dann ein Verständnis darum geht, was jeder darunter versteht. Vergiss es. 8 Teams machen Benchmarking 8-mal unterschiedlich. Haben hier so ihre eigenen bisschen Weg. Alle reden über Benchmarking, das ist noch die gemeinsame Klammer, aber alle bereiten es anders auf, alle kommen irgendwie anders dorthin, alle anderen setzen andere Fokusschwerpunkte und dann einfach mal zu sagen, okay, wir definieren jetzt in dieser Firma, woraus verstehen wir unter einem Benchmarking? Ein Bild, eine Headline, eine Beschreibung von dem Beispiel und eine Beschreibung, wo kann uns das weiterhelfen und die Quelle, wo haben wir es gefunden, Ende. So, und alle machen das dann so. Und was du da reinschreibst, absolute Narrenfreiheit. Das Beispiel kann so ausgeflippt sein, wie du willst, aber das ist das, was wir unter einer Firma, unter einem Benchmarking verstehen und alle machen das sozusagen. Dann, wir produzieren ja tausende von Ideen. Dann mal ein gemeinsames Verständnis, wie müssen bei uns eigentlich eine Idee aufbereiten. Wir wollen ein Scribble, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was dir in dem Kopf rumschwebt. Wir brauchen eine Beschreibung von der Idee. Wir müssen schon wissen, was für Mehrwert damit wir schaffen wollen, welches Problem wir lösen, welches Kundenproblem wollen wir lösen und von welchen Beispielen hast du dich inspirieren lassen. Das ist eine Idee. So, und das ist für alle gleich. Und wie die Ausprägung der Idee ist, geht zu dir. Ne? Völlige Narrenfreiheit kann das ausgeflippteste Zeug der Welt sein, aber so will ich es halt haben. Ne? Und du musst dann halt Schritt für Schritt halt durchgehen und das einmal für dich durchdeklinieren. Genauso auch mit der Prozesskette, wann ist welcher Schritt in welcher Ausprägung wie zu machen und dazwischen immer wieder Markierungen machen. Und dann merkst du, krass, Mann, das spart dir so dermaßen viel Zeit, weil wenn du irgendwann mal eine Bibliothek, ich sag jetzt mal von 100 Benchmarks hast, die sind alle gleich aufgebaut, dann ist es total easy und leicht, diese wieder irgendwo mit reinzuziehen, weil du weißt, es gibt eine einheitliche Quelle. Alle Beispiele sind auf die gleiche Art und Weise. Und wenn Lieschen Müller das irgendwie macht, dann weiß ich, kann ich mich darauf verlassen, dass sie es genauso macht wie ich. Gleichzeitig bin ich total ausgespannt, was sie da so entdeckt. Ne? Und so kannst du halt unter anderem halt richtig Zeit reinholen. Ne?
Also ich meine, solche Standards zu definieren, finde ich extrem hilfreich, sinnvoll und das hat einen viel größeren Impact auf die Organisation, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Standards definieren nimmt übrigens auch, hat eine Qualitätskomponente, ne? Wenn ich einen guten Standard habe, dann können Leute auch von vornherein sich da selber sozusagen drauf kalibrieren. Was sicherlich auch hilft, ist die Frage zu stellen, anders formuliert, ne? Es gibt ja eine Hypothese, jedes Serienmeeting ist eigentlich der Hinweis auf ein Prozessproblem. Also wenn ich
oder ein Kommunikationsproblem, ne?
Ja, genau. Aber Kommunikation ist ja meistens etwas, was entsteht, weil irgendwie ein Ablauf gestört ist. Ne? Da muss ich reden, da muss ich jetzt irgendwas klären. Also die Kommunikation in der Regel getriggert durch irgendein Ablaufthema. So. Und wenn du jetzt jede Woche mittwochs irgendwie ein Stand-up zu einem bestimmten Thema brauchst oder jeden Freitag irgendwie eine bestimmte Serie immer hast, kann man sich schon mal die Frage stellen, warum brauche ich die denn? Also wieso muss ich jetzt hier mit 7 Leuten eine Stunde irgendwie rumsabbeln zu jede Woche dem gleichen Thema? Auch das, ne, ein guter Indikator, über den man, also da kann man zumindest mal drauf gucken und sagen, haben wir dahinterliegend eigentlich nicht vielleicht ein Prozessthema? Warum ist es nicht automatisch klar, was hier gerade passiert und wie kann ich das transparent machen, ohne dass ich 7 Leute binde für 90 Minuten in so einem Standard-Serien-Meeting? Gibt es nicht bessere, schlauere Lösungen über ein Tool, über dahinter einen verbesserten Prozess, um entweder das gar nicht als Thema zu haben oder die Transparenz über einen anderen Weg herzustellen. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein zweites Thema. Und das dritte, und das ist das, was aus meiner Sicht ja vieles dessen triggert, sind genau diese Prozesse. Ich glaube, dass die meisten sich in die Tasche lügen, ob ihre Prozessklarheit und Sicherheit. Ich glaube, dass eine Menge Frust und Streiterei in den Büros deswegen ist, weil das eben nicht klar ist, ne? Ja. Wer ist zuständig, wer ist accountable, wo wird das Staffelholz übergeben, wie arbeiten wir hier eigentlich, wie ist der Tango, wer führt, wer wird geführt, wer gibt ab, wer übernimmt die Führung. Das ist alles unklarer, als man denkt. GF denkt oder die GF denkt, du, ist so super, Kernprozess steht, ist meistens nicht der Fall. Also so wesentliche Prozesse gerade ziehen, definieren, ne, die RACI-Tabelle, die Zuständigkeit sozusagen klären. Das sind Dinge, die wird man nicht bereuen. Klingt so beratermäßig, ist es überhaupt nicht. Ist mega praktisch, ist total, total erdnah. Ist am Anfang ein bisschen anstrengend, aber je anstrengender das ist, desto klarer sagt es einem, es war überfällig. Ne, weil dann wäre es, ansonsten wäre es ja klar und das, man könnte es mal eben runterschreiben. Ne?
Ne. Ja, da habe ich eine ganz nette Anekdote, so am Anfang meiner Karriere, wo ich ein kleines Team leiten durfte und da hatte ich echt eine tolle Chefin, ne? Und da war es immer so, da habe ich dann immer so um 23 Uhr nochmal so ein paar Inhalte so ein bisschen rübergeschickt, ne? So nach, ja, hier habe ich von meinem Team bekommen, aber hey, ich habe mich jetzt hier nochmal hingesetzt und habe das nochmal so ein bisschen überarbeitet und hier sag, schick's mal rüber, ne? Und meine unterschwellige Botschaft war, guck mal, wie lange ich arbeite. Ich gehe ja nochmal die extra Runde. Ja? Und dann am nächsten Tag ist sie hingegangen zu mir am Tisch und hat mir den Kopf rasiert und gesagt, ey Rupert, was soll die Scheiße? Ne, offenbar hast du dein Team nicht im Griff, ne? Du kannst ja anscheinend nicht richtig briefen, weil sonst würden sie ja das rausarbeiten, wie du es haben möchtest. Und wenn du dich nochmal extra hinsetzen musst, um nochmal extra eine Schleife zu machen, dann hast du anscheinend ein absolutes Kommunikationsproblem. Ey, so eine Scheiße will ich nie wiedersehen. Hat mir den Kopf gewaschen. Ey, war eine super Chefin. Ne, und ich meine, die hatte recht. Ne? Das ist Teil des Ganzen. Ne? Ich hab's nicht so sauber delegiert, ich habe es nicht sauber kommuniziert, ich habe nur mir selber vertraut und so weiter und so fort. Das war super. Die hat so ein paar Aktionen gebracht, das war ganz geil. Na, wenn, die hat auch die Leute auflaufen lassen, zu Recht. Ne? Also das ist so nach dem Motto, es war ein wichtiges Meeting, wirklich ein wichtiges Meeting. Und sie ist dann rein und hat gesagt, gut, meine Herren, waren natürlich nur Typen, es gibt keine Vorbereitung, das Thema ist nicht klar definiert, ich weiß nicht, warum die Leute hier sitzen, das Meeting findet nicht statt, nächste Woche wiederkommen, tschüss. Da hat es gebrannt. Jeder hatte die Antwort, Prangerzen. Hat die eiskalt durchgezogen. Naja, und du das nur so lernst, die Leute, da kannst du aber sicher sein, die hatten es echt eilig. Wir haben dann am nächsten Tag noch das Meeting gehabt. Aber das wurde dann aber auch exzellent vorbereitet. Ne? Also, es lebt von der Konsequenz. Ne?
Ja, und ich meine, der letzte Gedanke, Stichwort Produktivität und fehlen mir eigentlich Leute, weil ich immer wieder dann auch in Diskussionen sitze, wo dann die HR-Teams sagen, ja, es ist schwer und unser Signaling als Arbeitgebermarke ist nicht so super und so. Also da würde ich auch sagen, wenn das Produkt und der Service, nämlich du als Arbeitgeber, wenn das schon nicht funktioniert, dann hast du kein Marketing- und Branding-Problem im Personalsinne, sondern hast du einfach ein Problem mit deiner Proposition, mit deinem Produkt namens Arbeitgeber. Und dann nützt es sowieso nichts. Da brauchst du auch jetzt kein Lamenti. Dann ist das Thema. So, du musst natürlich dir die Frage stellen, wie kriege ich die richtigen Leute in die Company und wie kriege ich die gehalten? So, und eine gesunde Company, eine gute Firma, die gute Arbeitsbedingungen hat, die vernünftig zahlt, die aber vor allen Dingen diesen Dreiklang aus Mastery, Autonomy und Purpose irgendwie am Zettel hat, die weiß, wie man Leute inhaltlich auch motiviert hält und denen die Freiheitsgrade gibt, irgendwie gute Sachen zu machen und gemeinsam an einer Mission arbeiten, die sie nachvollziehen können. Wer das drauf hat, der hat eigentlich den besten Hebel nochmal zusätzlich, um gegen diesen Fachkräftemangel aus der anderen Richtung anzuarbeiten, nämlich Leute finden und vor allen Dingen halten. Und wenn ich dann noch so das Thema Diversität irgendwie aufmache und sage, guck nicht nur auf junge Leute, sondern geh auch mal in andere Demografien, guck auf andere Nationalitäten, sozusagen mach da den Fächer nochmal ganz anders auf, um Leute zu gewinnen und zu halten, dann glaube ich, ne, kann man jetzt nicht irgendwie die Körperspannung abbauen, aber man muss zumindest nicht in Panik irgendwie verfallen und kann da, glaube ich, ganz, ganz gut durchnavigieren, oder?
Guck mal, Stefan, da, dein Lego-Pferd ist fertig geworden. Sieht gut aus.
Mein Pferd, inklusive Apfel. Cool, komm.
Sieht aus wie ein Einhorn, oder?
Komm, wir reiten.